Ich danke dir, Sibylle. Es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Sibylle, Alain, Rolf und euch allen, dass ihr mich eingeladen habt. Ich kenne euch vielleicht mehr, als ihr denkt, weil ich mit Lara und Christoph Neumann verwandt bin, eingeheiratet habe in die Familie. Und die beiden haben mir viel von euch erzählt. Und was ich von den beiden nicht weiß, hat der Herr mir offenbart. Nur ein kleiner Spaß. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber ihr habt einen Freund und mir einen wunderbaren Dienst erwiesen, indem ihr uns einen Tag in der Flammbacher Mühle gesponsert habt. Wir sind gestern Mittag angekommen, hatten eine herrliche Zeit hier. Ich bin schon total gesegnet, euch zu sehen, zu erleben, wie ihr euch gegenseitig praktisch liebt, wie ihr eine Kollekte eingenommen habt, da für jemanden in der Not. Das berührt mein Herz, das ist schön zu sehen, dass die Gemeinde, die Jesus gehört, so gut funktioniert. Ihr seid eine klasse Truppe. So, ich möchte vielleicht euch ganz kurz in 2 Minuten erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin, damit ihr so ein Gefühl davon bekommt, so wer ich bin, und dann in das Thema einsteigen. In der Zwischenzeit kann der tolle Techniker da das zweite Bild schon mal anwerfen. Das ist sozusagen der Test, ob es funktioniert. Ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen, in Dresden, und wollte in meinem Leben glücklich sein, so wie jeder von euch. Das größte Ziel, was ihr habt in eurem Leben, ist glücklich sein. Und du wirst jede Lebensentscheidung wirst du treffen nach dem ultimativen Ziel hin, ob diese Entscheidung dich glücklich macht oder nicht. Du isst den Kuchen, weil du denkst, dass dir Kuchen dich glücklich macht, und du isst ihn nicht, weil du denkst, dass danach in den Spiegel schauen dich glücklicher macht, als den Kuchen gegessen zu haben. Und das ist völlig legitim, das hat Gott in unser Herz so reingelegt. Die Sehnsucht nach Glücklichsein ist etwas Normales und etwas Gutes, und sie ist ein Motor, dass wir zu der Quelle ewigen Glücklichseins finden. Und das ist er selber. Und ich hatte also von Gott in meiner Familie überhaupt nichts gehört. Wir sind also in der DDR aufgewachsen. Wir haben nicht ein einziges Mal bei uns in unserer Familie, bis ich 18 war, überhaupt irgendwie über Gott gesprochen. Und ich habe mich nach Leben gesehnt und habe das erst gedacht, dass ich das in der Karriere finde, habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann in Frankfurt am Main gemacht, und das war alles toll, und Geld hat seinen Reiz, aber es hat nicht die Kapazität, so glücklich zu machen, wie wonach der Mensch sich sehnt. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es mit Abenteuer, bin nach Südafrika ausgereist, habe da gelebt, war auch alles toll, aber ja genau. Aber so toll auch Südafrika ist und so sehr ich die Hitze mag heute, ja, es macht nicht so glücklich, wie Jesus im Endeffekt glücklich macht. Und ich habe Gott nicht gefunden, er hat mich gefunden. Es ist jemand in der Straßenbahn in Kapstadt auf mich zugekommen, hat sich neben mich gesessen, hat gefragt, bist du Christ? Ja. Also ein Tipp von euch, wenn ihr Leuten was von Jesus erzählen wollt, ja, einfach drauf los, ja. Und ich habe ihm von all meinen guten Taten erzählt. Ja, ich habe ihm gesagt, also, ich habe meine Mama lieb, ich habe wenig geklaut, und dann nach einer Weile hat er einfach nur gelacht und hat gesagt, junger Mann, ja, so funktioniert das überhaupt nicht, zückte seine kleine Taschenbibel und las mir einfach was vor. Aus dem Johannesevangelium, wo Johannes schreibt, dass Christus in seine eigene Welt gekommen ist, seine eigene Welt ihn abgelehnt hat, aber dass diejenigen, die ihn aufnehmen, dass er denen das Recht gibt, Kinder Gottes zu werden. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Und einfach nur dieses Wort, Kind Gottes zu werden, hat mich damals in der S-Bahn so berührt, dass als er mich gefragt hat, warum holst du dir nicht mal eine Bibel und liest da mal so ein bisschen drin, dass ich gesagt habe, jawohl, ich hole mir eine Bibel und lese da drin, ja, welche geniale Idee. Und dann bin ich gleich ausgestiegen und gleich am Bahnhof gab es einen Buchladen, einen christlichen Buchladen, bin da rein und bin zu dem Buchhändler gegangen und habe gesagt, ich suche eine Bibel, ja, ich möchte eine Bibel haben. Und da, zu meinem Erschrecken hat er eine ganze Wand mir da vorgestellt, ja, und zu meinem Erstaunen gab es da dünne und dicke, ja, Und ich wusste ja nicht, was ich wollte. Ich wollte nur eins. Ich wollte die Bibel, die lebendig ist. Ja? Und das war die, die er vorgelesen hatte. Das war so eine kleine Taschenbibel. Ja? Weil die ist so ins Herz gefallen. Da habe ich gesucht und habe total die, genau dieselbe gefunden. Ja? Und habe gesagt, die nehme ich. Ja? Das ist die lebendige. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, aber wie ist denn das? Warum ist die so dünn und die anderen sind so dick? Und er hat da irgendwas mit Fremdwörtern erzählt, mit Testament und neu und alt, was alles, was ich nicht verstanden habe, ja. Und da habe ich Folgendes gemacht, habe ich mir gedacht, also du willst die lebendige, aber du willst keine halben Sachen, wenn dann richtig. Also kaufe ich die lebendige und die ganze. Und habe mir an dem Tag zwei Bibeln gekauft, ja. Sicher ist sicher. Und irgendwann mal habe ich habe jeden, fast jeden Tag einfach so ein bisschen drin gelesen. Eines Tages sitze ich in meinem Schlafzimmer und ich habe immer so einfach manchmal so ein bisschen über Gott drüber nachgedacht und habe mehr Zweifel als Glauben gehabt. Und eines Tages sitze ich an meinem Bettrand und sage so, ich weiß nicht Gott, ob das irgendeine, ich verrenne mich hier in irgendwas, wer weiß, ob es dich überhaupt gibt. Und Gott hat einfach ein bisschen nachgeholfen, hat Folgendes gemacht. Ich sitze in meinem Zimmer und mit einem Mal ist die Gegenwart Gottes da. Und in einem Bruchteil von einer Sekunde hatte ich keine Zweifel mehr, dass es Gott gibt. Ich kannte ja das Wort nicht, Gegenwart Gottes, aber weil ich so wenig Zeit habe, muss ich euch irgendwie mit Codewörtern ja, versuchen zu vermitteln, ja, was passiert ist. Ja. Gott war da, ohne Frage. Und ich war vollkommen überzeugt, der Allmächtige existiert. Und dann änderte sich dieses Gefühl und plötzlich fühlte ich mich unwahrscheinlich geliebt. Und das war sowas Fantastisches, ja. Und ich komme aus einem ganz stabilen und wunderbaren Elternhaus, ja. Ich war also nicht sozusagen irgendwie auf Liebeshunger und Seelsorge aus, überhaupt nicht, ja. Aber diese Liebe hat alles übertroffen, was ich in meinem Leben kannte. Es war sowas Fantastisches und sowas Geniales, dass es mir mein Herz plötzlich aufgemacht hat. Und ich muss vorher sagen, ja, ich habe vorher Folgendes gedacht. Wenn es Gott gibt, ja, bin ich so auf High-Five-Terms mit ihm, so High-Five. Kennst du das noch? Ja, okay, gut. Ja, ja. So, ich sterbe ja, komme im Himmel, Gott steht da, sagt so, naja, ein paar schlechte Sachen, ein paar gute Sachen, High-Five, geh in den Himmel, stürme ich nicht, ja. So, das war meine Idee, wie das funktioniert. In dem Augenblick, wo ich seine Liebe spüre, ja, wusste ich, das funktioniert nicht und ich bin seiner nicht würdig. Hat mir keiner erzählt. Und zum allerersten Mal in meinem Leben, ja, fühle ich mich so richtig diesen Schmerz, nicht vor Gott gelebt zu haben. Ich kann das Wort Sünde nicht, aber einfach dieses, es ist schlimm, ja, nicht für Gott und für ihn gelebt zu haben. Und ich habe ihn so einfach zum ersten Mal aus der Tiefe meines Herzens zu ihm gebetet und habe gesagt, Gott, ich habe mich nie um deine Interessen gekümmert. Es ging immer nur um meine Karriere, mein Geld, mein Ansehen, mein. Und jetzt, wo ich nach die vielen Jahre nach Glücklichsein gesucht habe, alles probiert habe und es nicht gefunden habe, kommst du und gibst mir, was ich nicht verdiene und hast mich einfach lieb. Wie funktioniert das? Warum machst du das? Und diese Frage, warum, hat Gott nie beantwortet bisher in den letzten 25 Jahren. Aber was ich gesehen habe, war so ein bisschen, ich sage es auch mal wieder im Codewort, ja, ich habe eine Vision von Jesus gesehen. Damals wusste ich nicht, wie es mir erging. Ich habe Jesus gesehen, wie er vor mir stand. Ich kannte weder Johannes 10 noch Psalm 23. Jesus stand vor mir und sagte, ich bin der gute Hirte, du bist das störrische Schaf, ich bin dir schon oft begegnet. Und dann habe ich einfach so an Sachen mich erinnert, als Leute mir in meiner Klasse, was von meiner Schulklasse, Abiklasse, was von Jesus erzählt haben. Und er sagte, und du bist immer weggelaufen. Jetzt kehre um und folge mir nach. Und es war wieder mal dieses Gefühl von, es ist ein Privileg, du fragst mich, dir nachzufolgen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich eine Liebe für Jesus gespürt. Und ich habe gesagt, es ist ein Privileg, dass du mich fragst. Ich folge dir, wo immer du hingehst. Und ich glaube, an dem Tag bin ich von neuem geboren worden. Und dann ging die Reise, ja, wie wir sie alle kennen, mit dem Herrn los. Ja, und jetzt bin ich, ob ihr es wollt oder nicht, ja, euer Bruder. Und ihr müsst mit mir zurechtkommen, ja. So. Okay. Ich habe euch, um zum eigentlichen Thema zu kommen, ein paar Bilder mitgebracht, um euch in eine Bildersprache aus dem Neuen Testament einzuführen. Was die Schreiber des Neuen Testamentes ganz oft machen, ist, sie benutzen eine ganz prägnante, einprägsame Bildersprache aus ihrem Umfeld, um eine Theologie anschaulich zu machen. Bildersprache, was ich damit meine, ist zum Beispiel, wir kennen zum Beispiel das Bild des Bräutigams und der Braut in Offenbarung 21. Jeder hat davon schon mal gehört. Total geniale, kraftvolle Bildersprache, wo Gott sagt, Christus schaut dich an wie ein verliebter, verknallter Bräutigam. Ja? Wie jemand, ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, ich bin, vor Juli, wann habe ich geheiratet? 7 Jahren ungefähr, ja. Genau. Ich habe vor 7 Jahren geheiratet, Juli war dabei, ja. Und Juli weiß noch, wie es mir erging. Ja, ich stand vor, ich habe geheult, ja, Rotz und Wasser, ja. Meine geliebte Braut, ja, kam da lang, ja, und wollte mich heiraten. Ich habe sie angeguckt, habe gesagt, ich mag dich, ich mag dich, ich mag dich, ich heirate dich, ja. Und dieses, ja, ist das nicht krass, ja, so denkt Christus über dich, ja. Wenn wir dieser Bildersprache bewusst wären, ja, und mit der Bildersprache durch den Alltag gehen würden, ja, die eine Flasche Wasser einkaufen beim Getränkemarkt, ja. Das würde uns, wir würden ja ganz anders durchs Leben laufen, ja. Es sind eindrucksvolle Bilder, wie unsere Beziehung mit Gott aussieht. Wow, wir sind seine Braut, ja. Er liebt uns, er ist total verknallt in uns. Er erwartet uns, ja. Selbst wenn wir im Natürlichen so kleine Falten kriegen, ja. Wir sind total schick vor ihm und er begehrt uns. Tolle Sache. Ganz viele andere Bildersprachen im Neuen Testament, ja. Wir sind seine Freunde. Übrigens, Gott sagt nie, er ist unser Freund. Kleiner Schock, ja, sondern wir sind seine Freunde. Es hat damit was zu tun, dass im Neuen Testament Freundschaft nicht auf einer gleichen Ebene stattfindet. Kann auch nicht, ja. Wie können wir auf einer gleichen Ebene mit Christus sein? Sondern Freundschaft funktioniert, dass der Höhergestellte an Wert, an Ehre, an Fähigkeiten den anderen in seinen Schutz nimmt, in seine liebevolle Fürsorge und der Freund des Großen ihm dafür loyal ist, in allen Dingen, die er tut und sagt. Aber das ist was ganz nebenbei. Machen wir das nächste Mal, falls er mich nochmal einladet. Wir sind Soldaten. Ja, eine ganz andere Bildersprache im Philipperbrief oder 2. Timotheusbrief. Da will Gott verdeutlichen, dass in unserer Beziehung, so wie wir unsere Beziehung leben mit Gott, manchmal Disziplin notwendig ist. Ja? Kannst nicht jedes Mal sagen, ach, heute fühle ich mich, wie fühle ich mich denn? Heute fühle ich mich nicht danach, ja. Sondern ein Soldat hat einfach 1, 2, 3 Befehl, da geht's lang, völlig egal, ob du dich fühlst oder nicht, ja. So. Auch ein Aspekt. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Bildersprache aus dem Neuen Testament. Und jetzt lasse ich euch mal raten, was ihr denkt, aus welchem Bereich die Autoren des Neuen Testamentes hauptsächlich in überragendem Maße ihre Bildersprache hernehmen. Also, wer haben sie Auswahl? Braut, Bräutigam, Freund, Soldat, Sohn, Tochter, Erbe, was haben wir denn noch? So, ihr dürft mal wählen. Hm? Flora und Fauna, okay, Flora und Fauna haben wir hier. Okay, aus dem Alltag, ja. Weinstock und Reben, genau. Das zählt vielleicht mit so Flora und Fauna dazu. Ja, ihr werdet es nicht erraten. Ist die Bildersprache des Sklaven. Die allermeisten Bildersprachen, die das Neue Testament benutzt, sind Bildersprache, wo er sagt, du bist der Sklave von Jesus Christus. Im überragenden Maße, über hunderte von Mal im Neuen Testament, werden wir verglichen, wie wir sind Sklaven und er ist der Meister. Und jetzt sagst du zu mir, ich mag aber kein Sklave sein. Die Idee gefällt mir überhaupt nicht gut. Das liegt an 2 Sachen und ich versuche, mein Ziel ist es, euch das heute schmackhaft zu machen, ja, dass es eine tolle Sache ist, ein Sklave von Jesus zu sein. Erstens, falls es dir nicht gefällt, was es bedeutet, ein Sklave zu sein, könnte vielleicht daran liegen, dass wir uns zuerst angucken müssen, wie überhaupt Bildersprache benutzt wird im Neuen Testament. Wenn so ein Bild, im Fachgespräch nennt man das eine Metapher, wenn eine Metapher benutzt wird, dann benutzt der Autor immer nur einen ganz einbeschränkten Abschnitt von diesem Bild und nie das gesamte Bild. Also ich mache euch ein Beispiel. Wenn die Bildersprache kommt, dass er der gute Hirte ist und wir die Schafe sind, heißt es nicht, dass alles so wie der Hirte, also erstmal ist ja klar, Gott ist ja nicht wirklich ein echter Hirte, ja? Er hat nicht wirklich Schafe, die er betreut irgendwo im Himmel, sondern es ist eine Bildersprache, wo er sagt, er ist in gewissen Hinsicht wie ein Hirte für uns. Und wir sind in gewisser Hinsicht wie Schafe zu ihm. So. Nun heißt es nicht, dass die ganze Breite der Bildersprache des Hirten und der Schafe auf uns angewendet wird. Weil das würde ja bedeuten, kein Hirte, ja, hat seine Schafe aus lauter Lust und Freude an ihn, sondern jeder Hirte schlachtet irgendwann mal seine Schafe. Ja? Und nirgendwo will das Neue Testament und auch nicht das Alte Testament den Eindruck erwecken, dass der Hirte uns irgendwann mal schlachtet. Ja? Sondern es wird nur ein eingegrenzter Aspekt des Hirtenseins auf uns angewendet, nämlich, dass er fürsorglich für sein Schaf ist, ja? Das Risiko nicht scheut, ja? Den Wolf nicht scheut und ihm entgegentritt und sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, um das Schaf zu schützen. Dieser eingeschränkte Bereich. Und so ist das auch mit der Idee der Sklaven. Ja? Wir dürfen jetzt nicht denken, dass wenn wir verglichen werden mit Sklaven für Gott, dass sozusagen der Peitschen knallende, grausame Herrscher im Himmel uns von einer Ecke zur anderen jagt, ja? Sondern ein nur eingegrenzter Bereich, den muss man sich mal angucken, welcher das ist, wird auf unsere Beziehung mit Gott angewandt. Und dazu müssen wir, und dafür habe ich euch die ganzen vielen Bilder mitgebracht, uns angucken, wie denn Sklaven so im ersten Jahrhundert gelebt haben, wer die so waren, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wow, vielleicht ist gar nicht so übel, Sklave von Jesus zu sein. So, okay, nächstes Bild. Die ersten Bilder sind ganz frisch, die habe ich nämlich erst vor wenigen Tagen auf der Insel Delos gemacht, wo meine Familie auf Urlaub war. Die Insel Delos ist der größte Sklavenumschlagsplatz in der Antike gewesen, eine kleine Insel im Mittelmeerraum, in guten Zeiten, also rein ökonomisch gesprochen, hier haben wir, vielleicht können wir hier mal halten, hier haben wir mal das Theater und da den Heiligen Hafen, es gab noch einen Handelshafen, das heißt, die Sklaven sind wahrscheinlich vom Großhandel in einen anderen Hafen angeschippt und weiterverkauft wurden. In guten Zeiten, rein ökonomisch gesprochen, wurden da am Tag 10.000 Sklaven verkauft an Großhändler, die in den unterschiedlichen Regionen, hauptsächlich Italien und Griechenland, weiterverkauft haben. Okay, nächstes Bild. Hier haben wir einfach mal so aus dem Alltag, ja, eine Straße auf der Insel Delos, fühlt sich das an, so wie heute in Clausthal-Zellerfeld, ja, schön warm. deshalb haben wir so dicken Mauern gebaut, ja, dass das Kühle innen drin bleibt. Aber so sieht ungefähr eine Straße aus und so liefen da Sklaven und Freie herum. Und jetzt habe ich euch einfach mal eine Statistik mitgebracht. Im ersten Jahrhundert, zur Zeiten des Kaisers Augustus, um ein Gefühl dafür zu kriegen, erlebten in Italien 2 Millionen Sklaven auf 5 bis 6 Millionen Einwohner. So, das heißt, im Römischen Reich, also das sind die meisten Sklaven, im Römischen Reich ist das prozentual ein bisschen weniger, aber da haben wir, im ganzen Römischen Reich lebten ungefähr 50 bis 60 Millionen Einwohner, 10 bis 12 Millionen waren davon Sklaven. Das heißt, wenn du in Italien wohnst, nehmen wir mal an, heute ist Italien, da lässt sich ja leicht nachvollziehen, wenn du da wohnen würdest, kannst du einfach mal eins abzählen, frei, frei, Sklave, frei, frei, Sklave, frei, frei, Sklave. Ein Drittel von uns wären Sklaven. Und vielleicht das andere Drittel war irgendwann mal Sklave und ist freigelassen worden oder unsere Vorgänger waren Sklaven. Das heißt, du kannst rechnen, dass ungefähr 2 Drittel der Leute einen direkten Bezug mit Sklaverei haben, weil sie entweder Sklaven waren oder von Sklaven abstammen und keine Ahnung, von dem einen Drittel ungefähr 20 bis 30% selbst Sklaven besitzen. Okay, im Neuen Testament besitzen alle möglichen Arten Leute von Sklaven, Juden, Griechen, Römer, alle hatten Sklaven. Ob du ein Sklave oder Freier warst, war nicht wirklich erkennbar, weil es nichts mit Rasse zu tun hatte. Das einzige Erkennungsmerkmal war, wenn es eine öffentliche Veranstaltung gab und die Leute in den Toga rumgelaufen sind, was die Leute gar nicht wollten, weil es viel zu heiß und unbequem war, ist, dass ein Sklave natürlich keine Toga tragen konnte. Eine Toga war einfach ein Symbol eines Freien. Und hier habe ich euch als nächstes in der nächsten Folie eines Kosten eines Sklaven mitgebracht, was einer kostet. Ja, wenn du also überlegst, dir einen Sklaven anzuschaffen, würde ich mir wirklich überlegen. Ein Sklave kostete, ein normaler, ja, der nicht viel konnte, 500 bis 600 Denarii. Und damit wir jetzt mal rechnen können, was das heute bedeutet, ein Soldat, der überdurchschnittlich verdient hat, hat im Jahr 225 Denarii bekommen. Rechne, 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 Handy rausholen oder Taschenrechner. Das heißt, du bist hier bei einem einfachen Sklaven bei ungefähr 40.000 Euro. Kostet ein einzelner Sklave. Jemand, der viel konnte, als zum Beispiel ein Lehrer war oder ein Arzt, hat wesentlich mehr gekostet, hast du bis zu 160.000 Euro hingeblättert. So, das hat natürlich Auswirkungen, wie wir über die Sklaverei denken. Das heißt, wir denken immer nur Sklaven, da ist jemand, der seine Leute verhungern und auspeitscht. Ja? Es ist nicht so, dass im ersten Jahrhundert die Sklaven schlecht behandelt wurden. weil das liegt rein an der ökonomischen Natur. Wenn du 40.000 Euro für einen Jugendlichen hinblätterst, den du da auf dem Sklavenmarkt gekauft hast, der noch nichts kann, ja, den du dir noch erziehen musst, ja, den verdrichst du nicht so einfach. Ja. Das ist einfach eine Wertinvestition, vom rein ökonomisch gesprochen. Ja. Deshalb darf man sich das nicht vorstellen, dass Sklaven ständig misshandelt und missbraucht wurden. Die lebten in Familien und wuchsen in Familien auf, hatten nur gewisse Nachteile im Vergleich zu Freien. Sklaven wurden eingesetzt, gehen wir ganz schnell, nur auf einmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Da haben wir zum Beispiel Verkäufer von Wein. Also falls du ein kleines Geschäft hast, ja, vor 2000 Jahren wärst du ein Sklave gewesen. Hier haben wir einen Patron, das ist der hier drüben, das ist so dieser Mafia-Mann, der da das Geld zählt, und alle Leute, die nicht weiß in Toga bekleidet sind, in dem Haus sind Sklaven, die putzen, holen das Wasser, ziehen die Kinder an. Hier haben wir so eine kleine Art Silberschmied oder Bronzeschmied oder irgend sowas. Nächstes Bild. Hier haben wir eine Stele aus dem ersten Jahrhundert, wo Sklaven Bäcker sind, auch hier Bronzearbeiter, eine Mühle betreiben und da Sachen verkaufen. Nächstes Bild. Die meisten Sklaven haben natürlich auf dem Land gearbeitet, als Farmer, als Bauern. Nächstes Bild. Fliesenleger, Handwerker waren meistens Sklaven. Nächstes Bild. Bildhauer, Künstler, ja, also falls du Künstler werden willst. Wenn du es gut kannst, 160.000 Euro kostest du. Okay, nächstes Bild. Ärzte, zum großen Teil Sklaven. Nächstes. Lehrer, waren zum großen Teil Sklaven. Nächstes Bild. Okay, da können wir warten, das erzähle ich euch gleich. Okay, was interessant ist, was dieses Bild zeigt, ist ganz typisch für das erste Jahrhundert, dass wenn du ein Gemälde siehst, irgendwo mal in ein Museum gehst, die Sklaven sind immer kleiner gezeichnet als die Realgröße. Ja? Also der Tisch, den er da gerade bedient und wo er Trauben in die Schale gibt, ist viel zu groß für ihn, das ist nur so ein kleiner Schemel. Und wenn du jetzt einen freien Bürger, leider ist das ein bisschen kaputt gegangen, das hat damit was zu tun, ja, dass diese Dinge so alt sind. Ja? Wenn du einen normalen Menschen dagegen hättest, im Vergleich, der wäre größer dargestellt. Die Sklaven werden meistens kleiner dargestellt in Fresken, Bildern oder Malereien. Das hat einfach damit was zu tun, dass man in den Bildern die Ideologie weiter vermittelt, dass diese Menschen, die Sklaven, von geringerem sozialem Rang sind. Das ist ja leicht nachvollziehbar, gell? Und ich habe euch auch ein Zitat mitgebracht von einem Schriftsteller im nächsten Bild. Da heißt es, da schreibt ein Grieche, Euripides, es gibt nur eine Sache, welche Sklave Scham und Schande bringt, der Name Sklave selbst. Das heißt, Sklave sein hat immer ein gewisses Stigma mit sich gebracht, hat immer einen Nachteil mitgebracht, hat dich immer sozial sozusagen benachteiligt angesehen. Ist wie wenn man heute sagen würde, du arbeitsloser Penner, ja, oder du Obdachloser, es bringt immer ein soziales Stigma mit. Du hast nicht den gesellschaftlichen Wert, wie jemand, der einen VW Touran fährt, wie ich, ja, sondern... Ja, okay, andere Geschichte. Sondern, und das ist verständlich, ja, keiner gibt mit seinem Namen Sklave an, ja. Keiner läuft auf dem Marktplatz rum und sagt, hallo, ich bin ein Sklave und ich bin stolz darauf. Erstmal, es gibt Ausnahmen, ja. Sondern Sklave bedeutet immer erstmal sozial niedrig zu sein. Und das ist ja jetzt was ganz Interessantes. Wie kann das sein, dass auf der einen Seite der niedrige Status des Sklaven im Neuen Testament dazu führt, dass das Neue Testament uns ausschließlich positiv darstellt als Sklaven von Jesus. Ja? Wenn wir zum Beispiel das nächste, ich habe euch nur eine Bibelstelle mitgebracht, aus dem 1. Korinther 7, da schreibt Paulus, denn der Sklave im Herrn Berufene, also wenn du Sklave warst und zum Glauben gekommen bist, dann bist du ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ja? Paulus sagt klar, stell dir mal vor, was das bedeutet. In heutigen Deutsch würden wir, wenn du eine heutige Bibel schreiben würdest, gibt es ja sowas, Volksbibel, müsstest du eigentlich übersetzen, ja, wer als freier Mensch berufen wurde, ist ein Penner Christi, ja? Ist ein Arbeitsloser, ja, Obdachloser, irgendwo da, keine Ahnung, der auf dem Dorf wohnt. Ja. Das heißt, Sklave ist erstmal ein Stigma, aber die Autoren des Neuen Testaments verwenden ihn immer positiv und sagen, wow, wir sind ein Sklave von Christus. Und warum das so sein kann, warum dieses Phänomen existiert, habe ich euch als nächstes mitgebracht. Erstens, das Neue Testament weiß, Okay, dann geht das ein bisschen anders als bei mir. Sollen wir mal kurz gucken hier? Gut, macht nichts. Als allererstes habe ich euch gezeigt, wie das, oder habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht, wie das Neue Testament zeigt, wie wir nicht wie Sklaven sind. Hier sehen wir ein Bild aus Palmyra in Syrien aus dem zweiten Jahrhundert, wo ein Freier, seht ihr, der hat eine Toga, daran erkennt ihr sofort, falls ihr mal nach Palmyra fahrt, ja, im Moment nicht zu empfehlen, einen Sklaven, der in der Hand gefesselt ist, haut. Das heißt, der bestraft den. Der hat irgendwas falsch gemacht und der haut den. Und das Neue Testament sagt explizit, auf diese Art und Weise sind wir nicht wie Sklaven. Habe ich euch als nächstes, in der nächsten Folie mitgebracht. Im Römer Kapitel 8, Vers 15 sagt Paulus, ihr habt nicht den Geist der Sklaverei empfangen, wieder zu Furcht. Das heißt, keine Furcht mehr in unserer Mitte, dass wir Strafe von unserem Herrn erleiden müssen, denn wir sind gar keine Sklaven mehr, wir werden behandelt von Gott wie ein Sohn. Also wenn es um die Idee von Strafe und Privilegien geht, behandelt uns Gott nicht wie ein Sklave, wir sind frei von Angst, er behandelt uns wie ein Sohn. Großer Unterschied zum Beispiel zur katholischen Kirche, deshalb sitzt du hier, ja, und nicht im kühlen Gemeindehaus da drüben, ja. In der katholischen Kirche hast du keine Zuversicht, ja, dass du frei von Strafe bist. Dein Status, ob du es schaffst, straffrei in die Gegenwart Christi zu kommen, ist noch unklar. Damit hält die katholische Kirche ihre Leute bei der Stange, ja. Hat Christus nicht notwendig, ja. Er sagt, keine Strafe mehr, frei. Jeder von uns kann heute leben mit der absoluten Sicherheit und Gewissheit. Ich komme mit erhobenem Angesicht vor meinen Herrn, nicht was ich getan habe, sondern was er für mich getan hat. Wir sind seine Kinder, seine Söhne. So sind wir nicht wie Sklaven. Zweitens, wir sind nicht wie Sklaven, weil wir erben. Sklaven im ersten Jahrhundert haben nie etwas geerbt. Ja, also die wurden vom Erbe komplett ausgeschlossen. Sie wurden eher weiter vererbt. Also wenn ich einen Sklaven habe, wie zum Beispiel Daniel, ja, der immer mit mir rumreist, ja, und ich mal sterben sollte, wird er sozusagen an meinen Nachfolger übergeben und dann muss er ihm treu dienen, Wasser bringen, etc., etc. So, wir erben. Nächste Folie. Sind nicht wie Sklaven. Wir waren einst versklavt. Als die Fülle der Zeit kam, schreibt Paulus im Galater 4, sandte Gott seinen Sohn, damit er uns loskaufte, die wir unter dem Gesetz Sklaven waren, damit wir Söhne werden würden. Jetzt, wo wir Söhne werden sind, sind wir Erbe durch Gott. Wir erben ewiges Leben. Nächster Punkt, auf welche Weise wir nicht wie Sklaven sind. Im Johannesevangelium schreibt Gott, er behandelt uns nicht wie Sklaven, sondern er handelt uns wie Freunde. Hier haben wir ein Bild. Freunde werden auf die Tafel zum Gelage eingeladen, dürfen sich da hinlegen. Ja, eine Sklavin wie die da, die dient nur. Die kann nicht sagen, ich lege mich damit mal dazu, was der da gerade an Geheimnissen erzählt, sondern die hat den Job zu dienen. Und Gott sagt aber, ich habe euch als Freunde in meinen Rat eingezogen, zu mir geholt. Ich flüstere euch zu, wer Gott der Vater ist. Ich erzähle euch, was ich vorhabe. Ich erzähle euch, was meine Pläne sind. Okay, nächster Punkt. Wie wir Sklaven sind. Da muss man erstmal feststellen, dass im Neuen Testament generell die Idee da war, dass völlig egal, wer du bist, Mann, Frau, jung, alt, jeder von uns ist erstmal ein Sklave. Der Unterschied liegt darin, wer dein Meister ist. Und hier haben wir im Römerbrief als nächstes oder übernächstes Bild. Können wir das mal weitermachen? Da sagt Paulus im Römer 7, ich bin fleischlich, ich bin unter die Sünde verkauft. Und was das hier heißt, ist in der Fachterminologie, der Sünde ist mein Meister und Sünde verkauft mich. Vielleicht habe ich euch mal das nächste Bild, dann gehen wir zu dem mal zurück. Es war total gefürchtet, als Sklave verkauft zu werden. Ja, stell dir mal vor, du hast einen guten Job irgendwo in einem Haushalt, du bist im Koch von jemandem, hast du deine relative Ruhe, ja, kannst da ein bisschen rumköcheln, wenn du es gut machst, bleibst du, ja. Wenn du die Suppe versalzt, hast du die Gefahr, dass du weiterverkauft wirst, kann es sein, dass du an die Galera verkauft wirst, ja? Da kommst du nicht mehr weg. Da schuftest du in so einer Affenhitze wie heute, ja, Tag und Nacht, bis du umfällst und über Bord geworfen wirst. Es war gefürchtet, weiterverkauft zu werden. Vielleicht können wir mal zurückgehen. Und hier sagt Paulus, Ich bin unter die Sünde verkauft, das heißt, die Sünde verkauft mich weiter. Sünde ist ein furchtbarer Sklavenmeister. An wen verkauft sie mich? Lesen wir dann in Vers 24. Tut mir leid, ich muss ein bisschen abkürzen, weil ich merke, wie die Uhr tickt. Ja? Ansonsten, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, erkläre ich das, wie das für euch funktioniert. Ja? Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das Wort der Leib bedeutet, ist ein Wort für einen Sklave von jemandem zu sein. Und das Wort, kleine Wörtchen des zeigt das Besitztum an. Also wenn ich sage, das ist das Handy des Pastors Dirk, ja, dann heißt das, ich besitze das, mein Besitz. Und hier heißt es, diesem Leib des Todes bedeutet, der Sünde verkauft mich weiter an einen schlimmeren Meister und der heißt Tod. Möchtest du zu diesem Meister gehören? Nein, also hast du nur eine Chance, und die schreibt Paulus gerade auf, wer rettet mich von diesem schlimmen Meister? Ich danke Jesus Christus. Und jetzt steht hier nicht, ich danke Jesus Christus, der macht mich frei, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, die einzige Chance, den einen Sklavenmeister zu entfliehen, ist einen neuen Herrn zu bekommen, nämlich Jesus Christus, unseren Herrn. Im Neuen Testament ist generell erstmal jede Person ein Sklave. Der große Unterschied liegt nur darin, wer dein Meister ist. Und deshalb ist die Lösung, ja, der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, warum ist das Neue Testament so stolz darauf, uns Sklaven zu nennen? Es liegt daran, dass wir einen genialen Meister haben. Und so war das auch im ersten Jahrhundert. Je nachdem, wie du gelebt hast, ob es dir gut oder schlecht ging, hing davon ab, wie dein Meister war. Wenn du einen guten Herrn hattest, konntest du dich als Sklave glücklich schätzen und warst oftmals besser dran als ein Freier. Weil der Freier musste für sich selber sorgen. Der Herr war verantwortlich für das Wohlergehen seiner Sklaven. Er musste sie füttern. Er musste sie bei der Stange halten. Seine eigene Ehre hing davon ab. Im Neuen Testament ist es nicht so, dass die Leute da, die, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Patrizier, der ungefähr 200 bis 4000 Sklaven hatte, mit denen im Gefolge da durch die Stadt ging und einen Haufen abgemagerte, verhungernde Gestalten hinter ihm hinterherlaufen. Da hat jeder gedacht, was ist denn das für ein furchtbarer Mann? Er hatte nicht mal Geld, seine Sklaven zu füttern. Du wolltest Sklaven haben, denen es gut ging, die gern ihren Herrn gepriesen haben. Dann hat jeder auf die Ehre des Patrizius geguckt und gesagt hat, Mensch, der hat ja Sklaven, 20 Ärzte hat er und die sehen wohl genährt aus. Der schickt die womöglich auch noch in Urlaub nach Sizilien. Muss ja ein toller Herr sein, ja? Genauso ist es, ja, da ist die Idee dahinter, dass wir sind seine Sklaven, Gott kümmert sich um uns auf exzellente Art und Weise und er kriegt die Ehre dafür, dass alle Leute auf Christus gucken und sagen, er ist ein toller Herr, ja, wie er sich um seine, die seinen kümmern, die zu ihm gehören. So, dann gibt es ganz viele Bilder, die ich euch mitgebracht habe, die ich euch nicht mehr zeige, weil ich merke, dass ihr zu fließt, genauso wie ich. Und wir gehen einfach mal vorwärts zu C. Ah, vielleicht mal einfach mal blättern. Genau, der Techniker nickt nämlich auch schon ab. Super. Okay, jetzt was ganz Tolles. Ja. Ich wollte euch einfach so ein bisschen Gefühl zu geben, wo überall Sklavensprache ist und dass ihr so einen Überraschungseffekt habt und auch noch was lernt, ja, nach Hause geht und sagt, heute habe ich was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ja, hier ist es. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch. Habt ihr euch schon jemals gefragt, was Jesus gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch? Ja, stell dir mal vor, du musst jemanden morgen auf der Straße erklären, was Jesus gesagt hat, oder gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch. Ja, was sagst du dem da? Da sagst du ihm, weil du nämlich heute am Sonntag im Gottesdienst warst, das ist eine Einladung, ein Sklave von jemandem zu werden. Ein Joch auf sich zu nehmen, ist typische Sklavensprache. Beweis habe ich euch hier unten hingeschrieben, 1. Timotheus 6, Vers 1, heißt es, alle die Sklaven unter dem Joch sind. Also unter dem Joch sein, heißt ein Sklave zu sein. Wenn Christus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben, nehmt mein Joch auf euch, lädt er dich ein und sagt, wenn du Ruhe für deine Seele finden willst, musst du ein Sklave von mir werden. Coole Sache, ne? Jetzt kommt noch eine tolle Überraschung. Nächste Folie. Wer hätte gedacht, ja, und die Überraschung, die ist mir erst vor ungefähr 2 oder 3 Monaten aufgefallen und ich habe mich auch riesig gefreut, ja. Wer hätte gedacht, was es denn heißt, wenn Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieses Wort in, das ich euch da nicht aufgeschrieben habe, ist das griechische Wort Eis, also alles das, wonach wir uns jetzt sehnen, ja, kaltes Eis, ist das griechische Wort, so heißt das, ja. Dieses in den Namen etwas ist eine Fachsprache im Neuen oder überhaupt in der damaligen Welt, die tausendmal vorkommt, in jedem griechischen Lexikon zu lesen ist, wenn du irgendwo liest, ich habe gegeben, in den Namen so und so, weißt du sofort, was passiert. Jemand hat an jemand anderen etwas verkauft. In den Namen von jemandem zu taufen bedeutet, du taufst ihn und mit der Taufe symbolisierst, dass du ein Sklave wirst von demjenigen, in dessen Hand du dich als Besitztum gibst. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal eine große Taufe habt, hier da irgendwo am See, ja, und ihr die Leute untertaucht und sagt, ich taufe dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was ihr damit macht, ihr symbolisiert für diesen Menschen, dass er Christus als seinen Meister und Herrn annimmt und das vom Moment an des Untertauchens, also symbolisiert für den Moment des Glaubens, er jetzt nicht mehr sein eigener Eigentum ist, sondern er Jesus Christus gehört. Tolle Sache, oder? Gut, okay. D, das typische Charakteristikum. Jetzt kommen wir eigentlich dahin, wo wir heute hin wollten. Ein Sklave bedeutet im ersten Jahrhundert bedingungslose, absolute und exklusive Unterordnung unter den Herrn und seinen Willen. Was ich mit exklusiv meine ist, das kennen wir alle, das Prinzip aus dem Neuen Testament, du kannst nicht zwei Meister haben. Entweder Gott oder Mammon. Das heißt, es funktioniert nicht, zwei Herren in deinem Leben zu haben. Ich habe mal in den Semesterferien auf einem Bau gearbeitet und da gab es zwei Bauleiter. Meine Güte, haben mir die das Leben schwer gemacht. Ja? Der eine sagte, du holst jetzt das Holz und trägst das darüber. Kaum hatte ich die Hälfte des Stapels darüber getragen, sagt der andere, was machst du mit dem Holz? Von hier wieder zurück darüber. Ja? Dann kam der nächste wieder und sagt, du Fauler, wofür bezahlen wir dich? Ich habe dir gesagt, das Holz darüber. Dann habe ich gesagt, ja, der hat gesagt, er hat ja gar nichts zu sagen. Du trägst das Holz von da nach da. Dann kam der wieder und meinte, der hat ja nichts zu sagen. Ja? Ich bin hier der erste Bauleiter, du trägst jetzt wieder zurück. Ja? Das war eine Katastrophe. Ja. Und dann Geld habe ich auch noch nicht gekriegt, ja. Also da muss ich ewig warten, ja. Bis die sich dann einig waren, wer denn mich jetzt bezahlen sollte. Ja. Es gibt, funktioniert nicht. Einen Herrn im Leben. Und darauf müssen wir uns eindeutig einstellen, ja. Im Leben funktioniert es nicht, dass du sagst, diesen Lebensbereich reserviere ich für mich selbst. Oder in diesem Konfliktbereich habe ich noch ein Wörtchen mitzureden oder meine Eltern oder sonst irgendwo jemand. Ein Herr. Ein Bestimmer. Egal, was es ist im Leben, einer hat das Sagen. Er heißt Herr Jesus Christus. Und er ist der exklusive Herr über alle unsere Lebensbereiche. Ja. Jetzt wird es nämlich langsam praktisch. Eben gerade habt ihr noch alle da gesessen und gesagt, es ist ein interessanter Vortrag. Ja. Plötzlich ja, wird es persönlich. Ja. Plötzlich wird es relevant. Plötzlich hast du damit was, welche Entscheidung ich morgen treffe, weil du jetzt bei der Predigt weißt, dass Christus morgen vor dir steht und exklusive Unterordnung unter seinen Willen von dir gerechterweise fordert. Und du eine Art der Antwort hast. Yes, Lord. Amen. Was immer er sagt. Du bist der gute Herr. Du bist der Bestimmer in meinem Leben. Okay, Nummer E. Sind gleich fertig. In Christus zu sein, bedeutet exklusiv für ihn und seine Interessen zu leben. Nehmen wir nur mal die Stelle im 1. Korinther 6, Vers 10. Nee, wir nehmen 2. Korinther 5, Vers 8, da in der Mitte. Deshalb machen wir es uns zum Ziel. So, die können wir da lassen. Ob abwesend oder gegenwärtig, Christus wohlgefällig zu sein. Dieses Wort wohlgefällig zu sein ist ebenfalls ein Wort aus der Sklavensprache. Nur Sklaven verwendeten dieses Wort. Kein Freier hat jemals gesagt, ich lebe wohlgefällig für den oder den. Es ist ein Wort aus der Sklaventerminologie, ist etwas, was Sklaven sagen. Sklaven existieren dafür, ihren Meister zu gefallen. Das haben wir vollständig verloren. Ja, die Idee, wie es sein kann, die Interessen eines anderen zu suchen und zu sagen, ich guck mal, was dem gefällt. Nicht nur warten, bis der brüllt. Ja? Also ihr müsst euch das vorschlagen. Ja? Ein Sklave im ersten Jahrhundert sitzt nicht rum, haben keinen freien Sessel mehr. Hier. Ein Sklave sitzt nicht da früh und sagt so, ach, heute ist ein schöner Tag. Na, mal warten. Mal sehen, was der Herr so heute von mir will. Ich mache erst mal meine Schuhe zu. Ach, ist das ein schöner Tag. Oh, so ein bisschen ausruhen. Toll. Oh, viel zu heiß heute. Kein Sklave macht das. Der Sklave wacht auf und sein allererster Gedanke früh ist, wie kann ich meinem Herrn heute wohlgefällig sein? Und er denkt, er sucht regelrecht nach Möglichkeiten, diesem Herrn zu gefallen. Genau dieses Bild benutzt Paulus und sagt, so leben wir als Christen. Wir wachen früh auf und wir machen es uns zum Ziel, Christus wohlgefällig zu sein. Wir stehen auf und sagen, Christus, wie kann ich deine Interessen und deinen Willen in meinem Leben und in meinem Umfeld umsetzen? Wow, ist das eine andere Einstellung, als wir so manchmal denken, ja? Wir denken in Westeuropa, ja, Christsein bedeutet, ach, ist das schön, dass ich einen Gott habe, der sich für meinen Parkplatz kümmert, ja? Ist das toll, dass er mir gesagt hat, ja, dass mein Leben von nun an problemlos und ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen vonstatten gehen wird? Und in dem Augenblick, wo was auf Arbeit nicht funktioniert oder wir krank werden, schütteln wir unsere Faust zum Himmel und fragen Gott, wie kannst du das zulassen? Ja? Und wir haben vergessen einen Aspekt. Natürlich kümmert sich um Gott für uns. Natürlich kuschelt er. Ja? Alles total, alles legitim. Wir haben einen Aspekt in unserem Leben vergessen. Dass ein Aspekt unserer Beziehung auch ist, dass wir Sklaven sind. Und dass wir früh aufwachen und sagen, heute lebe ich für dich. Wie kann ich für dich wohlgefällig sein? Genau, Amen. Amen, Schwester. Danke für das freundliche Gesicht. Immer gut, jemanden zu haben, ja, der manchmal nickt und sagt, so ist es, Bruder. Ja? Mach schnell. Okay, ich mach schnell. Nach einer Minute. Ganz, ganz praktisch. Ist es nicht interessant? Könnt ihr euch an das Gleichnis daran erinnern, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, meine Wiederkunft wird so sein wie ein Herr, der seinen Dienern, das ist unglücklich übersetzt, weil das von Martin Luther kommt, und im Mittelalter keine Sklaven mehr, gab es einen Diener. Aber im ersten Jahrhundert gab es keine Diener, sondern es gab Sklaven. Das heißt, wenn du eine Bibel hast, wo du Sachen durchstreichst, unterstreichst, wegstreichst, kannst du Diener durchstreichen und Sklave hinschreiben. Das griechische Wort bedeutet Sklave, Doulos. Ein Herr, der seinen Sklaven sagt, ich gehe mal für eine Weile weg, ich komme später wieder. Hier habt ihr ganz viel Zeugs, womit ihr haushalten könnt. Ja? Stellt euch auch mal vor, ja, im ersten Jahrhundert, die Sklaven, die rennen nicht nur mit der Peitsche, der gibt denen Verantwortung und sagt, ich bin jetzt mal ein paar Jahre weg. Und gibt denen die Hälfte von seinem ganzen Geld. Und dem anderen Sklaven gibt er die andere Hälfte von seinem Besitz und sagt, jetzt mach mal was damit. Tschüss und adieu. Und was ist die Motivation, dieses Sklaven für dir, dem Herrn, der abwesend ist, zu leben? Was ist die Motivation? Was ist das schlussendliche Motivation, was der Meister sagt, was er machen wird, wenn er wiederkommt? Genau. Der Meister sagt, wenn er wiederkommt, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Das ist die Motivation, ja, die Jesus, ich sag mal so bildlich gesprochen, erzählt das Gleichnis, dreht sich um und sagt tschüss, tschüss, tschüss. Ja? Und er lässt die Jünger mit dieser Motivation und er sagt, stell dir mal vor, was deine Belohnung dafür ist, Christus wohlgefällig zu sein. Christus wird wiederkommen und wird zu dir sagen, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Und jetzt setzen wir hier auf unserem Stuhl und sagen, dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Doch, 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 doch. Wenn du wüsstest, wie genial und angenehm es ist, wenn der herrliche, auferstandene Herr in deine Augen guckt und sagt, ich habe Wohlgefallen in dir. Nichts ist so wertvoll wie dieser Moment. Und der Moment ist, glaube ich, nicht nur ein Moment, sondern der geht ein Leben lang weiter in die Ewigkeit. Ja? Dafür gibst du alles auf, ich verspreche es dir. Wenn du Christus kennst, wenn du wüsstest, wie genial er ist, du gibst alles für diesen Augenblick, dass er dich ansieht und zu dir sagt, ich bin stolz auf dich. Das wird in dir mehr Freude auslösen in aller Ewigkeit als alle BMWs, Audis, Schiffe, Gaswerke und was du sonst noch besitzen und kaufen kannst. Nichts ist so vergleichbar. Sehen wir schon daran, dass Jesus das einfach als ultimatives Belohnung gelassen hat, als dass er zu dir kommen wird und gesagt hat, ich habe dich gesehen. Jeden Augenblick deines Lebens gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Und du wirst sagen, es war alles wert. Dafür leben wir. Und dafür möchte ich, mit diesem Wort möchte ich euch einfach entlassen. Mit einer Vision für die Zukunft. Ihr seid hier in Clausthal-Zellerfeld berufen von Christus. Ja? Jeder von uns ist frei. Ihr seid als Freie berufen, seine Sklaven zu sein. Er hat euch hierher gesetzt und wir sind, ja, also ihr seid zusammen, ich an einer anderen Stelle, wir sind zusammen eine Versammlung von Sklaven. Wir haben einen wunderbaren Herrn, wir leben zusammen für ihn. Es gibt kein Gerangel, ja? Es gibt keine Competition, es ist auf Deutsch, manchmal fallen mir die Worte nicht ein. Schlecht für den Prediger, ja, der Wortfindungsstörung hat, aber der Herr hat sich dabei was gedacht, ja. Es gibt keinen Wettbewerb, ja. Gibt kein, ich spiele besser als du, sondern wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, alle einen Status. Wir leben für einen glorreichen Herrn und wir leben dafür, dass er wiederkommt und zu uns sagt, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Ist das nicht eine total geniale Lebensvision? Ist das nicht total genial? Okay. Lass mich das einfach folgendermaßen machen. Ich würde einfach zum Schluss jetzt beten und dann übergebe ich dir das Mikrofon, ohne dass ich dir das halte, ja? Und dann darfst du Schluss machen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für eine geniale Gemeinde in Clausthal-Zellerfeld, die so wie sie lebt, deine Güte, deine Liebe, deine Gnade auf so eine wunderbare Art und Weise widerspiegelt. Ich segne euch, Gemeinde von Jesus Christus in Clausthal-Zellerfeld, dass ihr wachst in der Erkenntnis, zu wissen, ihr seid nicht wie Sklaven, in das ihr Strafe fürchten müsst. Christus ist für euch. Ich segne euch, dass ihr leben könnt mit einer Vision, dass ihr befreit worden seid von Sünde und Tod und dass ihr einen genialen Herrn und Meister habt. Ich segne euch mit einer klaren Vision für eurem Herrn, was der Herr alles kann in eurem Leben, über Bitten und Verstehen hinaus. Und ich segne euch damit, dass ihr viel Freude einzeln und als Gemeinschaft habt, zu eurem Herrn zu schauen und zu sagen, dir wollen wir wohlgefällig sein, unser Herr Jesus Christus. Amen und Amen.